Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. In der heutigen Sendung werfen wir einen Blick auf das Leben eines Mannes, der wie kaum ein anderer für Gerechtigkeit nach dem Holocaust stand, Simon Wiesenthal. Geboren 1908 im heutigen Westen der Ukraine, überlebte er mehrere KZ und widmete nach dem Krieg sein Leben der Suche nach NS-Verbrechern. In Wien gründete er das jüdische Dokumentationszentrum, das weltweit zu einem Symbol für den Kampf gegen das Vergessen wurde. Im Gespräch mit Jochen Böhler, dem Direktor am Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien, sprechen wir über den Mann, der den Opfern des Holocaust eine Stimme gab und nie müde wurde zu sagen, Gerechtigkeit, nicht Rache.
Jochen Böhler, Direktor des Wiener Wiesenthal-Instituts, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wir sprechen heute unter anderem über Simon Wiesenthal, einen Juden, der in der Habsburger Monarchie zur Welt gekommen ist, Polnisch und Deutsch sehr gut gesprochen hat, vor dem Krieg noch in Lwów, in Lemberg gearbeitet hat und dann hat er sich in Österreich niedergelassen, dann also nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Befreiung aus Mauthausen. Das muss doch eine unglaublich schwierige Entscheidung gewesen sein, oder? Im Land der Täter zu leben, in einem Land, das sich als das erste Opfer Hitlers darstellt oder vorstellt.
Das ist völlig richtig. Zunächst mal muss man sagen, dass natürlich unmittelbar nach dem Krieg die Überlebenden, so wie Wiesenthal, Überlebende des Holocaust, aber auch andere Nazi-Verbrechen, also zum Beispiel auch Zwangsarbeiterinnen oder Zwangsarbeiter aus Polen oder Russland oder der Ukraine, natürlich erstmal überhaupt überleben mussten. Also Wiesenthal musste erstmal wieder gesund werden. Er war sehr, sehr krank, als die Amerikaner Mauthausen befreit haben. Und dann ist er erstmal dort geblieben, tatsächlich in der nächstgelegenen Stadt zu Mauthausen in Linz. Übrigens eine Stadt, wo auch Adolf Eichmann herkam oder gewohnt hat. Und erstmal, da Wiesenthal sich ja sofort entschieden hat, das ist tatsächlich dokumentiert, das ist kein Mythos, schon von den ersten Tagen der Befreiung an Informationen über Nazi-Verbrechen zu sammeln, war es für ihn erstmal wichtig, dort zu bleiben. Weil die ehemaligen Lager wie Mauthausen waren jetzt Orte, wo sogenannte Displaced Persons untergebracht waren. Also die gerettet worden waren, sind ja nicht sofort nach Hause gefahren. Viele hatten gar kein Zuhause mehr. Und das waren die Menschen, die Wiesenthal dann fragen konnte, was habt ihr gesehen? Habt ihr Verbrechen beobachtet? Wisst ihr, wer die Täter waren, wie die hießen? Als diese Informationen noch gar nicht in den Archiven zugänglich waren, weil die Akten, wenn sie überhaupt noch existierten, bei den Alliierten waren, bei den Amerikanern, Franzosen, Engländern, Russen. Da haben Menschen wie Wiesenthal, übrigens auch nicht nur er hier in Wien, sondern es gab auch eine jüdische historische Kommission in Polen zum Beispiel, sind zu den Überlebenden gegangen und haben von denen die Informationen aus erster Hand geholt. Was habt ihr beobachtet? Und haben Informationen gesammelt, um sie dann den staatlichen Autoritäten zu übergeben. Aber es ist richtig, Wiesenthal ist ja auch weiterhin geblieben, also nicht nur die ersten Jahre nach dem Krieg, sondern sein ganzes Leben. Und er war fast 40, als er befreit wurde, und er war aber fast 100, als er gestorben ist. Also mehr als die Hälfte seines Lebens hat er in Österreich damit verbracht, nationalsozialistische Gewaltverbrechen aufzuklären, also seinen Beitrag dazu zu leisten und zu versuchen, die Täterinnen und Täter vor Gericht zu bringen. Und das war mit Sicherheit keine leichte Entscheidung, weil Wiesenthal für diese Arbeit, seine Bemühungen, die Erinnerungen an die Verbrechen, die ja nicht nur Deutsche, sondern auch Österreicher begangen hatten, wach zu halten, dafür war er eine ganz, ganz lange Zeit, bis in die 90er Jahre, wohl eine der meist gehassten Personen in Österreich.
Seine Motivation war klar, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Was war aber sein Antrieb?
Sein Antrieb war erstmal Gerechtigkeit. Also es ging ihm nicht um Rache. Er hat sogar ein Buch geschrieben, er hat mehrere Bücher geschrieben. Wiesenthal war auch nicht nur ein sehr begabter Sammler von Informationen, ein Networker, würde man sagen, der auch sehr viele Kontakte übrigens in die überlebenden Kreise hatte. Wiesenthal war instrumental, zum Beispiel, wenn es Gerichtsprozesse gab, Zeuginnen und Zeugen ausfindig zu machen in den USA, in Israel, in Polen und so weiter. Er war so jemand, bei dem alle Fäden zusammenliefen. Sein Antrieb war in erster Linie eben nicht Rache zu üben, sondern dass für die Verbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges begangen worden sind, dass Menschen dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Und übrigens auch nicht nur für die Verbrechen des Holocaust. Es ging Wiesenthal nicht allein darum, Verbrechen aufzuklären, wo Juden ermordet worden sind, sondern es ging ihm genauso auch um die Morde an Polinnen und Polen, an Zwangsarbeiterinnen, an Homosexuellen, an politisch Verfolgten. Er hat da keinen Unterschied gemacht. Ein Nazi-Verbrechen war für Wiesenthal ein Nazi-Verbrechen. Ganz unabhängig davon, ob die Opfer jetzt Juden, Polen oder zum Beispiel Sinti und Roma waren. Und ein anderer, zweiter wichtiger Antrieb von ihm war nicht nur, die für die Verbrechen Verantwortlichen zu suchen und im Idealfall vor Gericht zu bringen, sondern auch, dass die Erinnerung an die Nazi-Verbrechen wachgehalten wird, eben natürlich mit der Motivation, dass es nie wieder dazu kommt.
Wie gesagt, wollte sich Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg seine eigenen Geschichte nicht stellen. Hat Wiesenthal den Hass, den Sie erwähnt haben, zu spüren bekommen?
Ja, selbstverständlich. Also Wiesenthal musste mehrfach sein Büro wechseln. Er und seine Organisation, er war ja nicht alleine, haben in Privathäusern, in Privatwohnungen ihre Arbeit durchgeführt, weil sie nie eine staatliche Institution waren. Sie waren immer eine private Institution ohne staatliche Förderung. Es ist öfters vorgekommen, dass Wiesenthal umziehen musste, weil es dauernd Bombendrohungen gab und die anderen Bewohner im Haus gesagt haben, das halten wir nicht mehr aus, Wiesenthal und seine Leute müssen ausziehen. Es blieb aber nicht nur bei Drohungen, sondern es gab tatsächlich auch einen Attentatsversuch auf Wiesenthals Leben. Er hat zum Glück, ist ihm nichts passiert, aber es war ein Anschlag, ein Bombenanschlag auf seine Privatwohnung, auf sein Haus. Aber es geht nicht nur um diese offensichtliche Gewalt und diese Drohung, Bombendrohungen, sondern Wiesenthal hat während der gesamten Zeit, in der er in Österreich tätig war, also über 60 Jahre, immer wieder Hassbriefe bekommen. Also heute würde man sagen auf Facebook oder so, das ist Hate Mail, ja. Und einer ist mir besonders im Gedächtnis, weil es gar nicht um den Inhalt des Briefes geht, sondern es geht nur um den Umschlag. Und auf dem Umschlag steht drauf, an die österreichische Judensau. Aber es gibt keine Adresse auf diesem Umschlag und trotzdem hat der Postbote Wiesenthal diesen Brief zugestellt. Und Wiesenthal fragt, aber eigentlich rhetorisch, wie kommen Sie denn dazu, dass der Brief für mich ist? Aber für alle Österreicherinnen und Österreicher damals war klar, wenn auf einem Brief steht, an die österreichische Judensau, er war so verhasst, dass es eigentlich nur ein Brief an Wiesenthal sein konnte.
Das war schon eine gewisse perverse Anerkennung, oder?
Kann man so sagen. Ja, also natürlich hat Wiesenthal letztendlich auch seine Arbeit nur machen können, weil er so bekannt geworden ist. Also 1955, als Österreich von den Alliierten in die Unabhängigkeit entlassen wurde, da wurde ein Staatsvertrag beschlossen. Österreich als neutrales Land war ein unabhängiger Staat. Da hört das mit der Strafverfolgung so auf und die Erfolge sind so gering, und es gibt kaum noch Erfolge, dass Wiesenthal eigentlich beschließt, aufzuhören. Aber dann Anfang der 60er Jahre mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann, der in Jerusalem vor Gericht gestellt wird, gewinnt auch Wiesenthals Arbeit wieder an Popularität. Das heißt, da der Eichmann-Prozess weltweit ausgestrahlt wurde und da Wiesenthal auch schon in den 50er Jahren nach Eichmann gesucht hatte, gelingt es Wiesenthal, diese Bekanntheit dieses Eichmann-Prozesses zu nutzen, um auch die Aufmerksamkeit auf seine Arbeit und die Arbeit seiner Organisation zu lenken. Und man kann sagen, dass ab den 60er Jahren Wiesenthal zu einer erstmal österreichweit, aber dann auch weltweit bekannten Persönlichkeit wird. Er wird halt einfach berühmt. Diese Berühmtheit nutzt er sehr geschickt für die eigene Sache, also für die Suche nach Nazitätern und vor allem, was immer stärker in den Vordergrund gerät, während die Suche nach Tätern immer geringer wird, weil die Täter werden auch 80 oder 90 Jahre und sterben. Aber das Aufrechterhalten der Erinnerung an die Nazi-Verbrechen, das dieser zweite Motivation, die ich eben genannt habe, war für Wiesenthal bis zu seinem Tod wichtig und auch maßgeblich dafür, dass dann schließlich das Institut, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien, überhaupt gegründet wurde. Und Wiesenthal hatte noch selber, obwohl er schon fast 100 Jahre alt war, aktiven Anteil an der Gründung dieses Institutes.
Da wir bei bekannten Namen sind, in einer kleinen Ausstellung zeigen Sie unter anderem ein Flugblatt, auf dem steht, dass es Anne Frank überhaupt nicht gegeben hat. Das sei eine reine jüdische Erfindung. Diese Worte haben Simon Wiesenthal aufgebracht. Wie hat er reagiert?
Ja, das ist ein Dokument aus dem Archiv, das wir hier im Hause haben. Das ist das Archiv der Organisation von Wiesenthal, die es heute auch noch gibt, also auch mit jungen Mitgliedern, also nicht nur alte Mitstreiterinnen von Wiesenthal, sondern auch junge Mitglieder. Und diese Akten, das sind Hunderttausende von Dokumentenseiten, meistens Kopien, aber auch Originale, aber auch Korrespondenz, befinden sich alle bei uns im Archiv. Das heißt, wir stellen die zur Verfügung. Sie sind uns als Leihvertrag zur Verfügung gestellt worden. Und wir sind das professionelle Archiv, das Zugang zu diesen Akten gewährt. Und das sind unglaublich spannende Akten. Und da finden sich eben solche Dokumente wie dieses Flugblatt, in dem behauptet wird, dass Anne Frank nie gelebt hätte. Und das ist ein Flugblatt, das Wiesenthal bekommen hat von Studenten, die vor einem Theater standen, wo ein Theaterstück über das Leben und Sterben von Anne Frank aufgeführt wurde. Dieses Flugblatt behauptet eben, wie Sie richtig gesagt haben, das sei alles nur Erfindung, Fake News. Anne Frank hätte es nicht gegeben. Und Wiesenthal war natürlich geschockt, weil das waren junge Studierende, die waren während des Dritten Reiches gar keine Erwachsenen. Das heißt, das war für ihn eigentlich das Zeichen, dass seine Arbeit umsonst ist, wenn die nachkommende Generation gar nicht glaubt, dass diese schlimmen Nazi-Verbrechen überhaupt passiert sind. Mit einem genialen Trick, kann man sagen, hat Wiesenthal es eigentlich geschafft zu beweisen, auch den größten Zweiflern, dass Anne Frank gelebt hat, nämlich indem er den Gestapo-Beamten gefunden hat, Karl Silberbauer, der Anne Frank damals und ihre Familie in Amsterdam verhaftet hat. Und dadurch konnten selbst eingefleischte Nazis nach dem Krieg kaum sagen, dass Anne Frank nicht gelebt hat, wenn ein ehemaliger Nazi und derjenige, der sie verhaftet hat, sagt, ja, ich habe sie verhaftet. Und das war auch für Karl Silberbauer überhaupt kein Problem. Weil zu der Zeit, als er das gesagt hat, war es klar, dass er sowieso dafür nicht verurteilt wird. Weil er hat sich dann darauf berufen, dass er das aus Befehl gemacht hat. Und weil er es nicht selber befohlen hat, sondern weil es ihm ein Vorgesetzter befohlen hat, hat er nur seinen Job gemacht. Und Karl Silberbauer war nach dem Krieg, da hat ihn dann Wiesenthal auch ausfindig gemacht, Überraschung, Polizist in Wien.
In vielen Ländern der Welt war Simon Wiesenthal eine Ikone. Wann kam der Durchbruch in Österreich? Nach der Waldheim-Affäre?
Ja, natürlich hat die Waldheim-Affäre nochmal, auch in Österreich nochmal, ihn auch als Person wieder ins Spiel gebracht. Wobei man sagen muss, dass Wiesenthal ja gar kein Gegner von Waldheim war, sondern dass er Waldheim sogar in gewisser Weise verteidigt hat, weil man Waldheim selber ja gar kein direktes Verbrechen hatte nachweisen können. Aber Wiesenthal hat auf jeden Fall immer wieder in Österreich, es gab so Wellen, wo er besonders ins Rampenlicht kam. Und es ist so, dass die Waldheim-Affäre in Österreich, aber auch bei den Verantwortlichen in der Regierung zu einem Umdenken geführt hat und gezeigt hat, wir müssen jetzt irgendwann auch mal anfangen, uns mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Viel zu lange hat Österreich sich auf die Formulierung gestützt, Österreich wäre das erste Opfer von Nazi-Deutschland gewesen. Das hört man wahrscheinlich in Polen mit besonderer Verwunderung, wenn man an den 1. September 1939 denkt, ne? Denn im März 1938 ist Österreich natürlich annektiert worden, aber mit einer großen Unterstützung der gesamten Bevölkerung. Deswegen von dem Opfer Nazi-Deutschlands zu sprechen, ist natürlich gerade für die ehemals besetzten Länder Polen, Ukraine und Russland, es ist zynisch. Vor allem nicht nur deshalb, weil Österreich eigentlich gar kein Opfer war, sondern Österreich war natürlich auch ein Land der Täter. Also es war dann nicht mehr Österreich, es war dann das Dritte Reich, das ist klar. Aber viele, viele hunderttausend Menschen, die bis 1938 österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gewesen waren, haben natürlich im Nazi-Apparat nicht nur als einfache Soldaten oder als Polizisten, sondern auch Täter auf höherer Ebene, wie zum Beispiel Odilo Globocnik, ganz maßgeblich sich an den nationalsozialistischen Massenverbrechen und am Genozid beteiligt. Und das ist halt viel zu lange in Österreich so nicht wahrgenommen worden, oder man wollte es so nicht wahrnehmen. Es gab spektakuläre Freisprüche von höchst kompromittierten österreichischen Nazitätern. Und diese Einstellung hat sich eigentlich erst, also auch die offizielle Einstellung der österreichischen Regierung in den Anfang der 90er Jahre dann geändert.
Vor wenigen Tagen haben wir im polnischen Rundfunk ein Interview ausgestrahlt aus den Archiven des Radio Free Europe. Es war ein Gespräch mit Simon Wiesenthal, aufgenommen in Wien, geführt auf Polnisch. Hat er sich auch nach dem Krieg an das Land erinnert, an seine Jugend, an seine Kindeszeit?
Ja, natürlich. Ich meine, Wiesenthal war ja mit seiner Muttersprache, also er war mehrsprachig, aber Polnisch war halt eine davon. Er war 10 Jahre alt, als Polen 1918 die Unabhängigkeit bekommen hat und ist in Polen der Zwischenkriegszeit aufgewachsen. Das ist natürlich eine Prägung. Und er hatte auch den Kontakt behalten. Natürlich nützten ihm auch die Kontakte auch über den eisernen Vorhang hinweg, auch nach Polen, für seine Arbeit. Also auf jeden Fall, für Wiesenthal war Polen nicht ein Land wie jedes andere. Also er war eine typische Person des 20. Jahrhunderts mit mehreren Identitäten. Er war polnischer Jude, der im habsburgischen Österreich geboren ist, dann polnischer Staatsbürger ab 1918, dann Opfer der Nazis im Dritten Reich und dann nach der Befreiung eben Österreicher. Das sind diese gebrochenen Biografien aus dem 20. Jahrhundert. Aber ganz klar, für Wiesenthal war natürlich Polen auch, das war für ihn kein Land wie jedes andere. Das war das Land seiner, in gewisser Weise seiner Herkunft.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vergehen in diesem Jahr 80 Jahre. Ich nehme an, Ihre wichtigste Tätigkeit ist nicht mehr die Suche nach ehemaligen Nazitätern. Was denn nun?
Das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien ist in erster Linie mal eine wissenschaftliche Einrichtung mit Archiv. Das heißt, die beiden wichtigsten Aufgaben oder zwei der drei wichtigsten Aufgaben, die wir haben, sind klassische Aufgaben einer Forschungseinrichtung, wobei wir aber sagen müssen, dass wir selber kaum zum Forschen kommen, weil wir dafür wenig Personal haben. Aber wir haben ein Stipendienprogramm, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die sich mit der Geschichte des Holocaust und Genozids beschäftigen, für bis zu ein Jahr zu uns kommen und forschen. Dann sind wir, wie ich schon gesagt habe, ein Archiv. Also wir stellen unter anderem die Akten von Wiesenthals Organisation zur Verfügung und wir machen das, was professionelle Archive machen. Also wir konservieren die Akten, dass sie nicht kaputt gehen. Wir katalogisieren sie, damit man weiß, was drin ist, damit man die Sachen, die in den Akten stehen, auch finden kann. Wir digitalisieren sie und stellen sie eben hier im Haus zur Verfügung. Aber dann gibt es eben noch den dritten Punkt, dass wir auch die Dinge, die hier erforscht werden und die sich aus unseren Akten ergeben und überhaupt die Geschichte des Holocaust, dass wir das auch in unsere Vermittlungsarbeit aufnehmen. Also einerseits Dokumentation, das ist das Archiv, Forschung, das sind wir, was wir an Forschung leisten können, aber vor allem unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und dann die Vermittlung, das heißt, dieses Institut hat ein sehr dichtes Veranstaltungsprogramm. Wir machen im Monat mehrere Lectures mit Leuten aus Österreich, aber auch mit Vortragenden aus der ganzen Welt. Wir machen Filmvorführungen, wir präsentieren unsere Projekte, wir machen sogenannte Interventionen im öffentlichen Raum. Das heißt, wir gehen an Orte, wo es Verbrechen gegeben hat in Österreich und arbeiten dort mit anderen Organisationen zusammen, die sich mit der Erinnerung beschäftigen. Kurz, was wir machen, ist ein bisschen anders als das, was Wiesenthal gemacht hat, weil wir zum Beispiel ja keine Nazis jagen und das nie gemacht haben. Aber im Prinzip hat Wiesenthal ja auch dokumentiert, indem er diese Informationen aus Archiven und Interviews mit Überlebenden gesammelt hat. Das ist also Dokumentation und das ist bei uns jetzt im Archiv. Ja, was ich als Forschung bezeichne, das war halt bei Wiesenthal das Arbeiten mit diesen Informationen, um diese Informationen zusammenzutun, um daraus einen Fall zu machen, den er den Behörden übergeben kann. Naja, und diese Vermittlungsarbeit, die wir machen, das spiegelt im Prinzip, was Wiesenthal auch immer ein Anliegen war, nämlich das Wissen um den Holocaust und die anderen Nazi-Verbrechen zu bewahren, an die Welt, an die Öffentlichkeit weiterzugeben, mit dem Motiv, dass es eben nie wieder zu solchen Verbrechen kommt. Also wir sind schon was anderes. Wir sind nicht dasselbe wie Wiesenthal und seine Organisation. Wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung. Aber im Prinzip führen wir schon auf andere Art und Weise diese Arbeit fort.
Aber anders als Wiesenthal und seine Gruppe wird das Institut vom Staat, vom österreichischen Staat finanziert.
Das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied tatsächlich. Und das war Wiesenthal auch wichtig. Denn Wiesenthal, das hatte ich ja schon erwähnt, war ja auch mitbeteiligt bei dem Prozess, als dieses Institut gegründet wurde. Und Wiesenthal hat darauf aufbauend, dass er in den 90er Jahren in Österreich auch viel mehr Akzeptanz bekommen hat, auch von staatlicher Seite, als er schon weit über 90 Jahre alt war, alles daran gesetzt, um den österreichischen Staat und die Stadt Wien dazu zu bringen, ein Institut zu gründen, das sein Erbe verwaltet. Denn diese ganzen Akten, die Wiesenthal und seine Organisation gesammelt haben, es war ja überhaupt nicht klar, was mit diesen Akten passiert, wenn Wiesenthal einmal sterben würde. Das war alles in diesen Räumlichkeiten seiner Organisation. Aber es war nicht klar und Wiesenthal war schon weit über 90 Jahre. Er wusste, er wird nicht ewig leben, was damit passiert. Und Wiesenthal hat seine Überzeugungskraft dazu eingesetzt, dass er tatsächlich eine Vereinbarung zustande gebracht hat, wo der Staat Österreich und die Stadt Wien sich gleichermaßen verpflichtet haben, dieses Forschungsinstitut zu finanzieren. Sonst gäbe es uns überhaupt nicht. Also das war eine große Leistung, natürlich nicht nur Wiesenthals, sondern auch anderer Player damals in Wien und in Österreich, die mit ihm das zusammen gemacht haben. Aber der entscheidende Unterschied eben ist zu dem, was Wiesenthal gemacht hat, dass Wiesenthal nicht staatlich gefördert war für diese 60 Jahre Suche nach Nazitätern. Aber dieses Institut bei der Erforschung der Geschichte des Holocaust erfährt eine staatliche Förderung, ohne die wir gar nicht arbeiten könnten.
Sie leiten das Institut seit 3 Jahren. Hatten Sie keine Bedenken? Man würde sagen, jetzt kommt ein Deutscher und zeigt den Österreichern, wie man Aufarbeitung macht.
Ja, selbstverständlich. Also ich hatte da nicht Bedenken, aber ich versuche, seit ich diesen Posten habe, eben das auf eine Art und Weise zu tun, die mir auch die Akzeptanz in Österreich auch eben sichert. Also ich komme da nicht als Deutscher daher, der den Österreicherinnen und Österreichern mal erklärt, wie man Nazi-Verbrechen verfolgt, sondern dieses Institut, als ich 2022 hier hingekommen bin, war schon sehr, sehr gut durch meinen Vorgänger und seine Stellvertreterinnen aufgebaut, also hat ein schon klares Standing in der österreichischen Gesellschaft. Und ich habe mich halt nur bemüht, da jetzt nicht einen anderen Eindruck zu vermitteln, sondern ich bin hier einfach jemand, der hier arbeitet, wie das andere Team auch. Und wir sind auch ein Team, wo auch nicht alle aus Österreich kommen, die hier arbeiten. Also das ist schon eine Mischung und eine gute Mischung. Und das spiegelt auch den Anspruch wieder, den wir haben. Wir sind eine internationale Forschungseinrichtung. Wir sind die internationale Holocaust-Forschungseinrichtung in Österreich. Und durch unser Stipendienprogramm kommen ja auch Stipendiatinnen und Stipendiaten aus der ganzen Welt zu uns. Also für uns als Institut ist es tatsächlich so, dass die Nationalität derjenigen, die hier arbeiten, gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber trotzdem muss man natürlich gerade als Deutscher auch in Österreich aufpassen, dass man da nicht jetzt einen falschen Eindruck vermittelt, dass man irgendwie die Leute belehren möchte oder so. Das haben die Österreicherinnen und Österreicher gar nicht nötig. Die sind mittlerweile, also in der Holocaust-Forschung gibt es hier genauso führende Köpfe, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Und seit ich hier bin, auch bemühe ich mich auch um Zusammenarbeit mit der Universität Wien. Aber wir haben auch Kontakte zu den Universitäten in Klagenfurt und Innsbruck. Also wir haben hier schon Netzwerke und bauen die weiter aus, wo die Nationalität des Direktors selber gar keine Rolle spielt.
Eine letzte Frage noch, und zwar, gerade in den letzten Jahren wurde die Weltlage sehr dramatisch, Stichwort russischer Angriffskrieg auf die Ukraine oder die Kämpfe im Gaza-Streifen. Gehen Sie davon aus, dass das Institut auch zu solchen Ereignissen Stellung beziehen sollte?
Ich denke, wir sind eine historische Forschungseinrichtung. Also wir fangen jetzt nicht an, Projekte über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine durchzuführen. Aber wir sind natürlich trotzdem von diesen Ereignissen, sprich Gaza-Krise, russischer Angriff auf die Ukraine, schon indirekt auch betroffen. Erstens, weil natürlich durch den Konflikt in Gaza, wie Sie ja wissen, der Antisemitismus weltweit angestiegen ist. Und das ist eine Herausforderung, weil auch Wiesenthal hat sich dem Kampf gegen Antisemitismus verschrieben. Und das sehen wir auch als einen wichtigen Punkt an. Und wir sind selber auch Teil der österreichischen nationalen Strategie gegen Antisemitismus. Zugleich ist aber auch, ich glaube, es ist eher eine größere Frage, dass wir uns als Historikerinnen und Historiker, die sich schon seit vielen Jahren mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust beschäftigen, dass wir uns fragen, sind wir eigentlich mit unserer Message durchgedrungen, gerade wenn jetzt der Antisemitismus wieder hochkommt, aber auch wenn Angriffskriege auf einmal wieder in Europa stattfinden können. Das sind ja alles Dinge, gegen die Wiesenthal sein Leben lang gekämpft hat und die auch bei uns immer mitschwingen, wenn wir unsere Arbeit machen. Und da müssen wir uns auch überlegen und tun das auch zusammen mit anderen Institutionen, die hier in Österreich auch ähnliche Erinnerungsarbeit betreiben. Was müssen wir machen, um mit unserer Arbeit noch mehr zu den Leuten durchzudringen? Und als Drittes würde ich noch erwähnen, Sie haben die Gaza-Krise genannt und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und als Drittes natürlich auch ganz wichtig in Österreich und in Deutschland, aber nicht nur, sondern eigentlich weltweit, das Erstarken von autoritären Tendenzen und dass rechtsradikale Parteien zweistellige Stimmenergebnisse bei Wahlen erzielen. Das sehen wir alles mit Sorge. Und das ist nichts, wo wir sagen würden, ja, aber wir sind eine Institution, die beschäftigt sich nur mit der Zeit bis 1945, sondern gerade weil wir ja auch Vermittlungsarbeit machen, sehen wir das auch als Auftrag, auch für eine Demokratisierung und gegen das Vergessen zu arbeiten. Und da müssen wir uns immer wieder neue Wege einfallen lassen, weil offensichtlich hat das, was in den vergangenen Jahrzehnten geleistet wurde, nicht gereicht, um zum Beispiel Angriffskriege oder autoritäre Tendenzen zu verhindern.
Johann Böhle, Direktor des Wiener Wiesenthal-Instituts für Holocaust-Studien. Vielen Dank. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Gerechtigkeit, nicht Rache. Über Simon Wiesenthal sprachen der Historiker Jochen Böhler und Kuba Kukla. Das war es schon für heute. Do usłyszenia, sagt Joachim Ciecierski. Cześć.
Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. We'll be right back.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.